Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Seine beiden berühmten Brüder, Jakob und Wilhelm Grimm, die nannten ihn nur verächtlich einen Fensterpfeifer. Gemeint ist ihr jüngerer, 1788 geborener Bruder Ferdinand Philipp Grimm. Wie seine beiden berühmteren Brüder war auch er ein Märchen- und Sagenerzähler. Nun erinnert ein Buch an den lange zu Unrecht vergessenen Grimm-Bruder. Erst einmal aber, da geht es bei uns im Büchermarkt heute um einen gerade viel diskutierten Roman aus den USA, nämlich um den aktuellen New York Times Bestseller Die verschwindende Hälfte der jungen, farbigen Schriftstellerin Britt Bennett. Wie ein Komet schlug Bennett, eine Stanford-Elite-Studentin, 2014 in der US-amerikanischen Literaturlandschaft ein. Damals veröffentlichte sie als 24-Jährige einen scharfzüngigen Essay darüber, wie subtil rassistisch, auch sogenannt politisch korrekte Weiße, sich gegenüber Schwarzen oft verhalten. 2016 folgte dann Bennetts erster Roman Die Mütter. Schon der wurde ein Bestseller. Und nun ist also Anfang Juni ihr zweiter Roman The Vanishing Half, die verschwindende Hälfte, in den USA erschienen. Auch der hat es sofort wieder auf die Bestsellerliste geschafft, wohl auch deshalb, weil er von US-Kritikern als literarischer Kommentar zu den gerade überall im Land stattfindenden Black Lives Matter-Protesten gelesen wurde. Seit genau 3 Tagen kann man Bennetts neuen Roman jetzt auch auf Deutsch kaufen und gelesen hat ihn für uns Mitu Sanyal.
Alles fing mit einem Telefongespräch an, bei dem Britt Bennetts Mutter erwähnte, dass es in den Südstaaten Orte gegeben habe, in denen Schwarze nur hellerhäutige Schwarze geheiratet hätten, sodass ihre Kinder von Generation zu Generation immer weißer werden würden. Bennett war fassungslos. Konnte diese unglaubliche Erinnerung ihrer Mutter wirklich wahr sein? Sie begann zu recherchieren und fand tatsächlich heraus, dass es früher eine ganze Reihe von Communities gab, die die Besessenheit mit Hautfarbe zu ihrer Existenzgrundlage gemacht hatten. Daraus entstand die Idee für die fiktionale Stadt von Bennetts neuem Roman. Ein amerikanisches Südstaatennest mit dem Namen
Mallard, benannt nach den Enten, die in den Sümpfen und Reisfeldern lebten. Eine Stadt, die wie alle anderen auch mehr Gedanke und Vorstellung war als Ort.
1938 werden in Mallard die Zwillinge Desiree und Stella Wien geboren. 2 Mädchen mit sahniger Haut und Haselnussaugen. Mit 16 Jahren verschwinden sie über Nacht nach New Orleans und ganz Mallard ist davon überzeugt, dass sie schon zurückkommen werden, sobald ihnen das Geld ausgeht.
Aber sie kamen nicht zurück. Stattdessen zerstreuten die Zwillinge sich nach einem Jahr und lebten ihr Leben so säuberlich getrennt, wie sie einst das Ei geteilt hatten. Stella wurde weiß und Desiree heiratete den dunkelsten Mann, den sie finden konnte.
Britt Bennetts Roman folgt den verschlungenen Faden der identischen Zwillinge bis in die 1990er Jahre hinein. 2 Versionen desselben Lebens, getrennt durch eine einzige Entscheidung. Denn nicht nur das fiktionale Mallard ist auf die Kategorisierung von Menschen nach Hautfarbe fixiert. Auch das ganz reale Amerika ist besessen von Race und all den Vorstellungen, die daran geknüpft werden. Die verschwindende Hälfte erschien in den USA eine Woche, nachdem ein weißer Polizist am 25. Mai diesen Jahres den schwarzen Familienvater George Floyd getötet hatte, indem er 8 Minuten lang auf seinem Hals kniete. Im Roman von Britt Bennett müssen Desiree und Stella als Kinder miterleben, wie ihr Vater von weißen Männern aus dem Haus geschleift wird, die ihm alle Finger und alle Gelenke brechen. Kein Wunder, dass Weißsein für seine Tochter Stella seitdem Sicherheit bedeutet. Sicherheit und Geld. Denn als Weiße bekommt sie in New Orleans eine Stelle als Sekretärin, auf die sie sich als Schwarze nicht einmal hätte bewerben dürfen.
Auf der Arbeit wurde Stella zu Miss Wien, oder wie Desiree sie nannte, zur weißen Stella. Desiree kicherte dann immer, als wäre schon die Vorstellung absurd, was Stellas Zorn erregte. Sie wollte, dass Desiree anerkannte, wie überzeugend sie ihre Rolle spielte. Aber für das Theater, das sie lebte, konnte es kein Publikum geben. Sie konnte diese Stella nur sein, wenn Desiree nicht dabei war.
Passing, also das heimliche Überschreiten der vermeintlichen Rassenschranken, ist eines der großen amerikanischen Themen. Romane wie Imitation of Life von Fanny Hurst, Passing von Nella Larsen, Langston Hughes Kurzgeschichten oder Kinofilme wie Spike Lee's Black Klansman drehen sich alle um den Versuch von Schwarzen, in die Welt der Weißen vorzudringen. Und zwar unter Vorspielung falscher Tatsachen. Undercover Whiteness. Und die darüber erzählten Geschichten sind vor allem deshalb so faszinierend, weil sie Race gleichzeitig unterminieren und stabilisieren. Entsprechend ist es Stella, die weiß aussieht, aber nach amerikanischen Gesetzen schwarz ist und sich illegalerweise als Weiße ausgibt, die in Britt Bennetts Roman am heftigsten protestiert, als Schwarze das Haus gegenüber kaufen wollen. Und sie kann sich nach der Eigentümerversammlung dann gar nicht vor den weißen Nachbarn retten, die ihr wegen ihrer rassistischen Äußerungen die Hand schütteln wollen. Die schwarzen Walkers ziehen aber trotzdem ins Haus gegenüber ein, denn Reginald Walker ist ein Fernsehstar. Der schwarze Cop in einer beliebten Krimiserie.
Er spielte den korrekten Partner der rüpeligen Hauptfigur, der er ständig mit Bürokratie und Vorschriften in den Ohren lag. Füll das Formular aus, war sein Standardsatz.
Britt Bennett zeichnet Stellas Angst brillant nach, dass die schwarzen Nachbarn sie als eine der ihren erkennen könnten und damit ihre Lebenslüge auffliegen würde. Denn Stella sieht zwar weiß aus, aber ihr fehlt die weiße Selbstverständlichkeit, dass sie in einem Restaurant bedient wird, dass sie den Haupteingang in einem Konzertsaal benutzen darf, dass sie ein Geschäft betreten kann, ohne dass die Verkäufer Angst haben, dass sie etwas stiehlt. Immerhin aber muss sie als Strafe für ihre Transgression am Ende nicht per Selbstmord sterben, wie es in Romanen über Passing traditionell üblich ist. Nein. Stellas Preis für ihre selbstgewählte Existenz heißt Einsamkeit. Denn ihre Lebenslüge macht es ihr unmöglich, irgendeiner Person wirklich nahe zu kommen. Nicht ihrem weißen Ehemann, der um keinen Preis erfahren darf, wen er geheiratet hat. Nicht einmal ihrer Tochter Kennedy, der Stella als Kleinkind einmal zuflüstert, dass sie aus Mallard stammt, um es daraufhin, aber später, immer strikt zu leugnen. Kennedy wiederum trägt das Trauma ihrer Mutter in sich fort, mit der zusätzlichen Belastung, dass sie nicht einmal weiß, dass es da etwas gibt, was verdrängt wird. Doch ihr Leben lang versucht sie, sich an den Namen der Heimatstadt ihrer unerreichbaren Mutter zu erinnern.
Sie wusste, dass sie recht hatte, konnte es aber nicht beweisen, wie die Leute, die steif und fest behaupten, sie hätten im Supermarkt Elvis gesehen, wie er an Melonen klopfte. Eine private Verrücktheit, damit kam sie zurecht. Bis sie Jude Winston kennenlernte. An diesem Abend auf der Party hatte Jude den Namen Mallard erwähnt und er klang wie ein Song, den Kennedy seit Jahren nicht gehört hatte.
Jude ist wiederum die Tochter von Stellas Zwillingsschwester Desiree. Bei einem Roman wie Die verschwindende Hälfte, der mit Doppelungen und Kontrasten arbeitet, folgt auf jedes Verlassen ein Zurückkehren, auf jede Trennung eine Wiedervereinigung. Wenn nicht in dieser Generation, dann in der nächsten. Nichts kann für immer voneinander abgetrennt bleiben. In Amerika wird Die verschwindende Hälfte gerade als das Buch zur Black Lives Matter-Bewegung gelesen. Doch es ist so viel mehr als nur eine literarische Verarbeitung der alltäglichen Gewalt gegen Schwarze in den USA. Zwar geht es auch in dem Roman um Gewalt und Ausgrenzung, aber bei all dem ist Die verschwindende Hälfte nicht in erster Linie ein Buch über schwarzen Schmerz, sondern über die Liebe in schwarzen Communities. Und es ist ein Roman über die Möglichkeit von Heilung. Was Desiree und Stella nicht schaffen, ihre Ambivalenzen zu leben und mehr als nur schwarz oder weiß zu sein, das gelingt ihren beiden Töchtern, die im Laufe des Romans eine komplizierte, komplexe und dennoch stabile Freundschaft zueinander aufbauen.
So lautet das Resümee unserer begeisterten Rezensentin Meetu Sanyal. Sie besprach Die verschwindende Hälfte, den soeben frisch auf Deutsch erschienenen Bestsellerroman der US-Schriftstellerin Britt Bennett. Übersetzt von Isabel Bogdan und Robin Detje liegt er im Hamburger Rowohlt Verlag vor. 416 Seiten, 22 Euro. Springen wir an dieser Stelle zurück nach Deutschland und dann noch einmal über 130 Jahre zurück in der Zeit, nämlich zum 18. Dezember 1788. Das ist der Geburtstag von Ferdinand Philipp Grimm, dem zweiten von drei jüngeren Brüdern der berühmten Gelehrtengeschwister Jakob und Wilhelm Grimm. Und wie das nun mal so ist, wenn man gleich zwei Genies in der Familie hat, auch Ferdinand Grimm hatte es mit seinen beiden älteren genialen Brüdern nicht leicht. Ständig krittelten sie an ihm herum, zumal er dann auch noch die Frechheit besaß, dieselbe Karriere wie sie anzustreben. Wie Jakob und Wilhelm Grimm sammelte nämlich auch Ferdinand Grimm Sagen und Märchen. Heute ist sein Name leider so gut wie vergessen, doch daran könnte sich jetzt vielleicht etwas ändern. Dank eines Buches von Hans Sarkowitz und Heiner Bilnke. Diese beiden Literaturdetektive haben das Leben und das Werk des jüngeren Grimm-Bruders Ferdinand jetzt noch einmal recherchiert. Und siehe da, dabei ist ganz Erstaunliches herausgekommen. Der fremde Ferdinand, so heißt ihr hochspannendes Grimm-Recherchebuch. Und vor der Sendung habe ich mit Co-Autor Heiner Bilnke darüber gesprochen. Lieber Herr Bilnke, man kennt heute Jakob und Wilhelm Grimm als Herausgeber der weltberühmten Grimm-Märchen, aber viele wissen ja gar nicht, dass die beiden berühmten Grimm-Brüder auch noch drei weitere Brüder hatten, darunter den jüngeren Ferdinand Grimm, der ebenfalls ein Sagen- und Märchensammler war. Und dieser Ferdinand Grimm, der wird in den Briefen seiner berühmteren Brüder Jakob und Wilhelm ja immer so als Faulpelz, als Traumtänzer bezeichnet. War er denn wirklich so faul und traumtänzerisch?
Naja, aus der Sicht dieser beiden hochbegabten, protestantisch fleißigen, weltberühmten Brüder kann man eigentlich nur faul sein. Denn was die geschafft haben an Büchern, Editionen und vor allem Tausenden von Briefen, das kann ein Normalsterblicher eigentlich nicht leisten. Und im Schatten solcher Herkulesgestalten kann man nur so werden, vielleicht wie Ferdinand, nämlich er liebte kleine Kinder, konnte sich mit Vögeln unterhalten. Das muss man lauter Beschäftigungen suchen, die die beiden berühmten Brüder eben nicht beherrschen. Und dazu gehörte eben auch mal faul sein.
Ja, mir schien auch, dass da so zwei völlig unterschiedliche Menschentypen und Lebensweisen aufeinander geprallt sind. Mit Wilhelm und Jakob Grimm auf der einen Seite und Ferdinand Grimm auf der anderen. Also Ferdinand Grimm, der schien mir so mehr so ein Bohemian zu sein. Er schlief gerne morgens aus, er blieb lange nachts wach. Er liebte das Theater, die Musik, auch Geselligkeit. Also waren die einfach auch vielleicht charakterlich viel zu verschieden, um sich wirklich gut zu verstehen?
Also es ist für die Genforschung und Vererbungsforschung ist es unglaublich spannend. Sie haben ja alle dieselben Eltern, die früh Verstorbenen. Und Sie haben vollkommen recht, er war ein Bohemien, aber er war kein glücklicher Bohemien, weil doch die Brüder ihm im Nacken saßen mit ihrer unglaublichen Produktivität. Und da hat er hat versucht, sie auf ihrem eigenen Feld einzuholen. Das kann natürlich nur schiefgehen. Aber siehe da, er hat doch drei Sammlungen mit Sagen und Märchen hervorgebracht. Und das zeigt, er war auch ein fleißiger Sammler. Und viel fleißiger übrigens als seine beiden Brüder. Denn die saßen in ihrer Wohnung in Kassel, später in Berlin, und haben die Erzählerinnen und Erzähler zu sich kommen lassen, wie Spinnen im Netz. Und ihre Sagen haben sie auch nicht dadurch gesammelt, dass sie im Lande herumspaziert sind und Mütterchen gefragt haben. Aber Ferdinand, der zu wenig Geld hatte, um mit der dann aufkommenden Eisenbahn zu fahren, der ist zu Fuß gelaufen. Und der hat wirklich Sagen gesammelt, ist zu den Menschen hingegangen und hat gesagt, haben Sie nicht bitte schön eine Sage oder ein Märchen für mich?
Drei Sagenbücher stammen von Ferdinand Grimm, zwei hat er zu Lebzeiten herausgegeben. Also worin unterscheiden sich eigentlich die Sagen von Ferdinand Grimm jetzt im Gegensatz zu den Märchengeschichten von Jakob und Wilhelm Grimm?
Also erstmal sind sie sich auch ein bisschen ähnlich. Aber der Hauptunterschied ist, dass er wirklich zu den Erzählerinnen und Erzählern, zu den alten Leuten gegangen ist. Also der O-Ton sozusagen unterscheidet ihn von seinen Brüdern. Er hat sie auch überarbeitet, wie die Brüder ja auch ihre Märchentexte gründlichst überarbeitet haben. Und da kommt der zweite Unterschied. Er hat nämlich sich selbst miterzählt, nicht selten. Er legte der Tochter einer Hexe Worte in den Mund im 16. Jahrhundert, dass sie so unglaublich an ihren Büchern hänge. Da hatte noch niemand Bücher, die waren viel zu teuer. Und wenn man das dann daraufhin liest, dann schimmert durch diese Sagen, durch nicht wenige davon, schimmert ein Selbstbildnis des Sagenerzählers.
Es gab ja auch noch zwei andere jüngere Brüder von Jakob und Wilhelm Grimm, nämlich Karl und Ludwig Emil. Warum schossen sich die beiden Älteren denn so früh und auch so dauerhaft schon auf Ferdinand Grimm ein, so als schwarzes Schaf der Grimm-Familie?
Also es starb der Vater der Familie. Und wer war dann mit 11 Jahren Familienoberhaupt? Jakob. Und von da an glaubte er auch sozusagen einen natürlichen Erziehungsauftrag mitbekommen zu haben. Also er hat immer nach unten geguckt, was macht der Ferdinand, was macht Ferdinands Schwester. Und er wollte ihnen natürlich auch eine gute Schulbildung und einen anständigen Beruf verpassen, ihnen helfen dabei. Aber das hat eben bei diesen beiden nicht geklappt. Aber ständig wollten sie ihn auf den rechten Weg bringen. Sie hätten ihn vielleicht auch einfach mal in Ruhe lassen können. Nein, sie mussten ihn immer ermahnen. Die Briefe sind voller Ermahnung. Tu dies, tu das, komm mit deinem Geld aus. Also das übermächtige Über-Ich dieser beiden Brüder war doch ein bisschen zu mächtig und zu laut.
Weihnachten 1810 kam es dann bei einer Familienfeier der 6 Grimm-Geschwister ja zum großen Familienskandal beziehungsweise zum größten unaussprechlichen Unglück, wie Jakob Grimm das später nannte. Da hat Ferdinand Grimm seine Brüder und die eine Schwester Lotte damals geschockt. Allerdings bleibt bis heute ja fraglich, was er denen eigentlich genau gesagt hat. Das ist ein unausgesprochenes Familiengeheimnis geblieben. Und Sie und Ihr Co-Autor Hans Sarkowitsch, Sie vermuten ja jetzt, dass der 4. Grimm-Bruder damals am Weihnachten sich als Homosexueller geoutet habe vor den Geschwistern. Wie kommen Sie zu dieser Vermutung?
Also es war sozusagen, als wir die großen Fische fanden, nämlich die 3 Märchen- und Sagensammlungen, gab es einen Beifang. Und der Beifang, das waren viele, viele Briefe, in denen Jakob und Wilhelm ihren Freunden erzählen, in einem unglaublich aggressiven Ton etwas Unaussprechliches, eigentlich gar nicht zu sagendes, entdeckt zu haben. Und dann haben wir mal alle Briefe nebeneinander gelegt. Dann haben wir noch Briefe gefunden in Berlin im Archiv, die sehr deutlich waren. Und dann haben wir das mit vielen Leuten diskutiert. Und als wir das alles hinter uns hatten, waren wir uns sicher, dass es nur die Homosexualität von Ferdinand sein konnte. Also wir glauben, mit all den Zitaten belegen zu können, dass das gehütete Familiengeheimnis war. Und das konnte die Familie offenbar nicht hinnehmen. Und am Ende müssen wir feststellen, das ist nun nicht unsere Erkenntnis, das hat Henschel, der große Märchenkenner Henschel, herausgefunden, die Brüder Grimm, die beiden Ältesten, Jakob und Wilhelm, waren sehr stark antisemitisch und sie waren auch eben homophob und unterschieden sich damit nicht von der großen Mehrheit der Bevölkerung.
Auf Vermittlung seiner Brüder wird er dann ja Korrektor in dem Berliner Verlag Georg Reimer. Aber insgesamt verlief die Berufskarriere von Ferdinand Grimm, kann man sagen, ziemlich erfolglos. Nach Kündigung beim Verlag 1834 fand er keine neue Arbeitsstelle. Er blieb dann bis zu seinem Lebensende finanziell abhängig von seinen Brüdern Jakob und Wilhelm, bis er schließlich völlig verarmt 1845 in Wolfenbüttel starb. Wie ist dieses berufliche Scheitern des eigentlich ja literarisch wirklich hochgebildeten Sagensammlers und Schriftstellers Ferdinand Grimm überhaupt zu erklären?
Also er war relativ oft krank. Und er hatte diese Arbeitsdisziplin, die von den Brüdern ausging, die hat er einfach nicht für sich akzeptiert und nicht gelernt. Er muss relativ frei und unzuverlässig gewesen sein. Und er hätte lieber in Salons diskutiert mit den Größen der Literatur. Er war befreundet mit Bettine von Arnim und vielen anderen Romantikern, aber es hat ihm die Fähigkeit gefehlt, seine Begabungen zu bündeln und daraus einen richtigen Beruf zu machen. Und am Schluss in Wolfenbüttel kommt hinzu, dass er wirklich verarmt war. Er hatte nicht genug Geld, seine Zimmer zu heizen. Und dann schreibt er, dass er mit eiskalten Fingern da, also ergreifend, ja. Und er hat noch 4 Tage vor seinem Tod ein Buch entliehen. Und diesen Leitzettel, den gibt es, der ist erhalten, ein Kompendium über die deutsche Literatur. Also dafür hat er gelebt, hat er gehungert, gefroren. Und am Ende hat es auch wirklich was unglaublich Anrührendes.
Das meint Heiner Bönke zum tragischen Tod des jüngeren Grimm-Bruders Ferdinand Grimm 1845. Alles weiteres nachzulesen in dem wunderbaren Buch Der fremde Ferdinand, publiziert bei der anderen Bibliothek in Berlin. 300 Seiten, 44 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier an dieser Stelle sagt Tschüss. Viel Spaß am Wochenende. Ihre Gisa Funk.